Hallo, guten Tag, guten Morgen und guten Abend, was auch immer jetzt bei unseren Hörerinnen und Hörern passen mag. Das ist eine neue Folge jetzt von Follow the Rechtsstaat. Wir nehmen Sie, das sage ich heute mal bewusst gleich am Anfang dazu, wir nehmen Sie heute am Donnerstag, den 27. März auf und hoffen, dass jedenfalls, wenn wir uns nachher über Koalitionsverhandlungen unterhalten, nicht schon alles, unterhalten, dann schon Schnee von gestern ist. Wenn Sie das hören, wir sitzen heute nach längerer Zeit einmal wieder face to face nebeneinander, Stefan Brink und ich. Und wir haben heute, wir werden über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mal wieder sprechen. Die erreichen
uns ja
im Wochentakt.
Ja.
Und wir werden über Aktuelles aus Brüssel und dann natürlich aus Berlin auch aus dem politischen Raum in den Themenfeldern, die uns interessieren, also Datenschutz vor allen Dingen und Informationsfreiheit, uns unterhalten. Kurz vorab, Stefan, Informationsfreiheit wird es bald nicht mehr geben, oder?
Nach dem, was man hört, ist jedenfalls die CDU sehr wenig davon überzeugt, dass es sie weitergeben sollte. Das ist eigentlich keine Nachricht. Das kennen wir tatsächlich sowohl von der CDU als auch von vielen Politikern, zum Beispiel aus dem kommunalen Bereich, dass sie genervt sind von der Informationsfreiheit. Manche haben auch sozusagen persönliche Gründe, genervt zu sein. Wir denken mal an Philipp Amthor, der ja doch das ein oder andere Papier selbst und über sich herausgeben musste, was ihm in seiner Karriere nicht geholfen hat. Aber ich gehe mal stark davon aus und hoffe und bin natürlich auch davon überzeugt, dass die SPD, die ja noch in der letzten Legislaturperiode ein Transparenzgesetz des Bundes mittragen wollte, dort zumindest dafür sorgt, dass es keine Rückschritte gibt. Die Informationsfreiheit in Frage zu stellen, wäre wirklich eine grobe Dummheit, gerade auch im Kontext der Digitalpolitik, wo wir ja alle, inklusive der CDU, regelmäßig das hohe Lied auf die Datenvielfalt und die Menge an verarbeitbaren Daten singen. Und da schlummert natürlich gerade bei den öffentlichen Stellen, bei den Behörden, gerade auch bei den Kommunalbehörden sehr, sehr viel an gutem Datenschatz, der über die Informationsfreiheit gehoben und genutzt werden könnte. Das jetzt zuzumachen aus kleinlichen Motiven heraus, aus eigener Betroffenheit oder weil man sich die Mühe nicht geben möchte, wäre komplett aus der Zeit gefallen. Und das will die CDU ja wohl nicht sein.
Ja, das ist ein ganz hübscher Beitrag auf der Website von fragdenstaat.de. Dazu, das ist natürlich, würde die CDU sehr ernsthaft das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen wollen, bisher steht das nur als Forderung im Papier, dann wäre es wohl eine größtmögliche Ungeschicklichkeit, das ausgerechnet Philipp Amthor verhandeln zu lassen. Deswegen, das ist auch meines Erachtens eher ein Zeichen, dass schon bald diese Forderung schon bald Schnee von gestern sein wird.
Zumal, wenn die CDU sich ein bisschen besser informiert hätte, wüsste sie, dass sie die Informationsfreiheit nicht abschaffen kann. Jedenfalls das Umweltinformationsrecht ist uns ja von Brüssel über die Europäische Union mehr oder weniger aufgedrängt worden, aufgenötigt worden. Das kann man nicht mehr abschaffen. Und dadurch, dass man inzwischen so gut wie alles als Umweltinformation deklarieren kann, ändert sich sozusagen an der Arbeit der öffentlichen Stellen nur wenig. Übrig bleibt das fatale Signal, dass die CDU mit der Transparenz Probleme hat.
Sprechen wir dann, bevor wir nochmal wieder da zurückkommen auf Dinge, die hier in Berlin die Runde machen, sprechen wir ein wenig über Brüssel mit dem Ausschuss Informationsrecht des Deutschen Anwaltvereins, dem ich vorsitze, haben wir die letzten Tage in Brüssel verbracht und dort Gespräche geführt mit Parlamentariern und Kommissionsvertretern. Da steht ja auch alles noch ziemlich am Anfang mit der neuen Kommission. Und wir haben uns dort einen Eindruck verschafft, was da in den nächsten 4 bis 5 Jahren, also während der Amtszeit der jetzigen Kommission, so zu erwarten ist. Ganz beherrschendes Thema, jedenfalls bei den Parlamentariern und auch durch die Bank, was jetzt die politische Farbenlehre angeht, bei den demokratischen Parteien, die große Sorge, mit der die Entwicklungen in den USA verfolgt werden. Dann ist dort jetzt wieder sehr, sehr stark in den Überlegungen, wie man sich aus der Abhängigkeit von Big Tech, insbesondere was die Clouds angeht, befreien kann. Man, ja, aus meiner Sicht träumt schon wieder von der europäischen Cloud und gibt dann so Überlegungen, dass doch man die 27 Mitgliedstaaten dazu bringen könne, einem europäischen Cloud-Provider X alle Daten der öffentlichen Verwaltung anzuvertrauen und meint, dann käme schon die Wirtschaft von selbst hinterher. Das sind so Diskussionen, die dort geführt werden. Da geht es jetzt weniger um Regulierung als um gezielte Förderung einer verbesserten digitalen Infrastruktur in Europa. Und das hat mich schon beeindruckt, wie beherrschend dieses Thema, also auch von links bis konservativ auch ist und wie düster dann die Prognosen dort auch sind, was jetzt das transatlantische Verhältnis und die Rücksicht der amerikanischen Administration auf uns Europäer angeht. Ja.
An der Abhängigkeit hat sich ja nichts geändert. Es hat sich geändert, die Stimmungslage von Seiten der US-Administration, und da wird einem die Abhängigkeit natürlich noch mal deutlicher. Umgekehrt, wenn wir auf die zahlreichen Projekte schauen, was alles entwickelt werden sollte in den letzten 10, 15 Jahren, von der europäischen Suchmaschine bis zur europäischen Cloud, bis zur europäischen KI, da kann man doch eigentlich wirklich nur den Schluss draus ziehen, dass wir große Fantasien haben, was man alles an Regulierung und an auch konstruktiven im Digitalbereich machen könnte, dass es aber letztlich den staatlichen Stellen, sei es europäisch, sei es national, nicht wirklich gelingt, die wirtschaftlichen Kräfte in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Gegen Förderung kann man nicht viel sagen, aber die Hoffnung, dass wir tatsächlich unabhängig werden von den großen Playern, das, glaube ich, wird eine Hoffnung bleiben.
Abgesehen von diesem sehr beherrschenden Thema gibt es eine Grundlinie, was das ganze Thema Digitalisierung angeht. Die Grundtendenz ist konsolidieren. Man hat ja in der letzten Kommission eine große Vielzahl von Digitalrechtsakten erlassen. Da ist nicht damit zu rechnen, dass da jetzt nennenswerte neue Rechtsakte kommen. Zwei Vorhaben verfolgt man nicht weiter. Die AI-Haftungsrichtlinie, die ist gescheitert letztlich am Widerstand der Mitgliedstaaten. Da wird es auch keinen neuen Anlauf geben, der ist jedenfalls derzeit nicht geplant. Etwas anders verhält es sich mit E-Privacy. E-Privacy ist auch zurückgezogen worden. Die aus meiner Sicht völlig verunglückte Verordnung, die ja schon die vorletzte Kommission eingebracht hatte und die nicht wirklich ernsthaft mehr vorangekommen ist unter der letzten Kommission, also in den letzten 5 Jahren ist da nichts wirklich Nennenswertes mehr passiert. Es ist so stecken geblieben, wie es am Anfang der letzten Legislaturperiode bereits war. Da wird es möglicherweise nochmal einen neuen Anlauf geben. Das ist die Generaldirektion Connect, die dafür zuständig ist, also nicht die für die DSGVO zuständig ist. Das war immer part of the problem, dass es unterschiedliche Direktionen waren, die DSGVO und E-Privacy gemacht haben. Dort befindet man sich aber auch nach unserem Eindruck erst in ersten Überlegungen, wie das aussehen könnte. Man wird das ist ja ein ziemlicher Mixed Bag, dieses E-Privacy. Und Datenschützer, wir gucken immer nur auf die Cookie-Regelung, aber da ist ja noch alles Mögliche zur Werbung und zu Telefonbucheinträgen. Und dann auch der ganze staatliche Bereich ist da ja auch noch mit drin. Das ist ja auch Rechtsgrundlage für Vorratsdatenspeicherung, finden sich dort ja auch. Möglicherweise wird man dieses Paket, das nur aus historischen Gründen als Paket besteht, weil es halt die Regulierung der Telekommunikationsunternehmen war in den 90er Jahren. Möglicherweise nimmt man dieses Paket auseinander und nach meinem Eindruck, was jetzt wieder konkret Cookies und Konsorten angeht, alle sind sich bewusst, auch in Brüssel bewusst, über den Unsinn der Cookie-Banner. Alle sind sich auch dessen bewusst, dass das, was in der E-Privacy-Verordnung dann zuletzt der letzte Stand war, dass das viel zu kompliziert war. Und man wird sich überlegen, ob man mein Eindruck ist, dass man sich überlegen wird, für die Cookies eine schlankere Regelung zu finden und auch eine Regelung zu finden, die dann auch vorsorgt, dass wir von diesen Cookie-Bannern, von dieser Cookie-Banner-Plage wieder loskommen, soweit das nach der DSGVO geht. Das ist natürlich auch noch so ein Thema für sich, die Kompatibilität mit der DSGVO. Was die DSGVO angeht, da gleich bleiben zu bleiben, ist es, das ist möglicherweise auch das Interessanteste noch, da gibt es schon eigentlich weitestgehende Einigkeit nach meiner Überlegung, Parlament und Kommission, dass man anders als bisher die DSGVO nicht mehr für sakrosankt hält, also man wird sie anfassen. Wie weit man sie anfassen wird, ist völlig offen und von vielen, vielen Unwägbarkeiten auch geprägt. Schon die letzte Kommission hatte ja das Thema Enforcement angegangen. Da ging es um die Abstimmung der europäischen Datenschutzbehörden. Das kann man wohl sicher voraussehen, dass dieses Vorhaben auch weiterverfolgt wird. Es wird auch mit ziemlicher Sicherheit einige Erleichterungen nochmal geben für größere Mittelständler. Da ist jetzt immer von hat mir den Begriff vergessen, aber da gibt es jetzt einen neuen Begriff, mit dem man die jetzt nach geltendem Recht noch nicht als SMIs gelten, weil sie so groß sind, auch in den SMI-Bereich packen wird. Da wird was. Und dann gibt es natürlich, wir haben ja hier im Podcast auch schon gesprochen, die Linie Axel Voss, der aber sicherlich nicht einmal bei seinen eigenen Leuten überall Zustimmung finden wird in der konservativen Fraktion, der sehr grundsätzlich an die DSGVO heran möchte. Da ist viel von, wird die Hörerinnen und Hörer vielleicht interessieren, es ist viel von Omnibus die Rede dort. Das heißt immer, man will einen Omnibus. Damit ist Folgendes gemeint, also der Omnibus kommt auf jeden Fall. Ein Omnibus ist ein Gesetzespaket, das verschiedene Rechtsakte ändert. Und ein solcher Omnibus ist, der kommt wohl sicher, aber da geht es erstmal gar nicht so sehr um die DSGVO, sondern da geht es um Ungereimtheiten im Verhältnis der einzelnen Rechtsakte. Das ist jetzt nicht nur Datenschutz, aber Data Act, Digital Services Act, AI Act, da gibt es überall Stellen, die nicht so ganz zusammenpassen. Und da möchte man ein paar Anpassungen vornehmen, Schwachstellen, die man erkannt hat, auch interessanterweise schon am AI Act, der ja noch nicht mal bislang voll Geltung hat. Auch da ist man gewillt, da anzupacken. Und so, da ist im Augenblick nach meinem Eindruck die deutliche Mehrheitslinie in der Kommission, dass man da auch die DSGVO reinpackt. Dann hat man aber gleich die Sorge, dass man da bloß nicht zu viel reinpackt, weil das dann sich nämlich so verhält, das hat mit der Art und Weise, wie die europäische Gesetzgebung funktioniert, zu tun, dass wenn da ein faules Ei drin ist und das faules Ei aus Sicht der Kommission die Sachen durchbringen will, ist etwas, was also groß für große Kontroversen sorgt, dann geht es mit dem ganzen Paket nicht voran. Ja. Also wenn sozusagen in einem Paket mit 100 Artikeln einer drin ist, der also dann auch sehr hitzig, streitig diskutiert wird, da gibt es ja auch Beispiele aus der Vergangenheit, dann nützt es den Beteiligten nichts, dass sie sich über die 99 anderen Punkte einig sind, dann bleiben auch die 99 anderen Punkte stecken. Das ist Sicht der Kommission. Und dann gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie die DSGVO funktioniert. Das kommt dann auch hinzu, dass das ja sicherlich schon ein weiter Weg noch ist zu einer wirklich ernsthaften DSGVO-Reform.
Ja, so ein Omnibus-Gesetz ist natürlich Politik pur. Da wird sehr viel dann auch an kleineren Regelungen reingeworfen, was man immer schon mal nach vorne bringen wollte. Es ist wirklich, hängt sehr viel vom Gespür und von den Einflussmöglichkeiten der maßgeblichen Politiker und natürlich auch der Kommission ab, wie am Ende so ein Omnibus aussieht. Und das ist auch nicht ungefährlich, sowas zu machen, weil man dabei natürlich auch sehr viele Regulierungen, die eigentlich ganz gut funktionieren, ernsthaft schädigen kann. Wir wissen, dass, sind wir wieder bei den USA gelandet, von Seiten der Trump-Administration sehr große Vorbehalte zum Beispiel gegenüber dem DSA da sind und man sich da Zugeständnisse erhofft. Sowas kann natürlich am Ende auch in dem Omnibus landen, dass da ein paar Vorschriften drin sind, von denen man sagt, wow, da ist der Digital Services Act ja gar nicht wiederzuerkennen. Bei der Datenschutzgrundverordnung gibt es, glaube ich, zwei Linien, die in jedem Fall diskutiert werden und bei denen es sich lohnt, auch in Zukunft die Augen aufzuhalten. Das eine ist Ausbau oder überhaupt erstmals Implementierung des risikobasierten Ansatzes. Damals die Kommission, Reding war das, hat ja die Datenschutzgrundverordnung als ein Urbild des risikobasierten Ansatzes verkaufen wollen. Tatsächlich steckt da zu wenig drin. Das könnte man ausbauen und das passt natürlich dann auch sehr gut mit den Überlegungen zusammen. Wir entlasten kleine und mittlere Unternehmen von den Schwierigkeiten der Grundverordnung. Mal sehen, ob der One-Size-Fits-All-Ansatz, den Jan-Philipp Albrecht noch vertreten hatte, wir fangen nicht an, groß zu differenzieren, sondern wir wollen alles und einheitlichen Regeln unterwerfen, wie stark das unter Druck gerät und wie viele rausgenommen werden aus dem Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Das ist etwas, was in jedem Fall diskutiert werden wird. Und die zweite große Thematik wird die Aufsicht sein. Funktioniert die Aufsicht wirklich? Ist es eine gute Idee gewesen, die Datenschutzgrundverordnung in die Hände von unabhängigen Aufsichtsbehörden zu legen, die dann gemeinsam im Europäischen Datenschutzausschuss über letztlich Marktregulierung befinden und das Ganze mit einem besonderen Schlag versehen, dass sie nämlich gleichzeitig Betroffenenrechte stark machen sollen. Und das hat aus meiner Sicht jedenfalls in der Vergangenheit nur bedingt funktioniert. Da gibt es den Vorschlag, auch in Brüssel schon diskutiert, tatsächlich dem ETSA wieder eine Rolle zuzuordnen, die er früher mal hatte, Stichwort Artikel 29-Gruppe. Und die Kommission stärker ins Spiel zu bringen. Die Kommission kann Wirtschaftsregulierung, das haben wir in bestimmten Bereichen gesehen. Dass der ETSA das kann, müsste er tatsächlich aus meiner Sicht noch beweisen. Also sehr spannend und eine sehr kleinteilige und unübersichtliche Diskussion, die da auf uns wartet, weil es ein Gemischtwarenladen sein wird, der sich da nachher im Omnibus durch Brüssel bewegt und am Ende was rauskommt, du hast es gesagt, auch das ist alles andere als sicher.
Ja, also dass DSGVO im Omnibus landet, ist nicht sicher. Es ist durchaus möglich, dass das ein gesondertes Vorhaben wird. Und dann gibt es noch ein Sonderthema bei der DSGVO, das deshalb ein Sonderthema ist, weil es in die Zuständigkeiten wiederum von DG Connect, die für AI Act zuständig sind, hineinragt, nämlich das Thema künstliche Intelligenz, Trainingsdaten und DSGVO. Da ist in Brüssel durchaus Bewusstsein vorhanden, dass es da ein Problem gibt mit der DSGVO. Es ist erklärter Wille und aus meiner Sicht ja auch schlicht vernünftig, dass man den Unternehmen und den Forschern, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dass man denen nicht unnötig viele Knüppel zwischen die Beine wirft, einfach auch. Also wenn wir digital souverän werden wollen, dann gehört wohl auch dazu, dass wir also auch unsere eigenen KI-Produkte haben. Und da ist es natürlich ein Problem, wenn man also schon alleine mit dem Minimization-Argument dann also alles anzweifeln kann, wenn man Standpunkte vertreten kann, die DSGVO ja durchaus ermöglicht, dass man also für jedes Trainingsdatum Einwilligungen braucht, dann ist das natürlich ein gewaltiges Hindernis. Dafür gibt es ein durchaus vorhandenes Bewusstsein, dass es auch möglich ist, das halte ich für durchaus möglich, dass man das nochmal wiederum separat behandelt wird.
Würde uns natürlich gefallen. Ja, die Datenschutzgrundverordnung ist die zentrale Regelung. Alle anderen Digitalrechtsakte der EU haben sich drumherum gruppiert. Ein wirklicher Ausgleich, eine wirkliche Synthese oder ein Zusammenspiel ist noch nicht geschafft. Aber klar, größere Zusammenhänge, größere auch Reformbestrebungen hätte die Datenschutzgrundverordnung durchaus verdient.
Dann gehen wir mal nach Berlin. In Berlin gibt es in den laufenden Koalitionsverhandlungen eine Arbeitsgruppe 3. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht so zu verstehen, dass es das drittwichtigste ist.
Es ist natürlich das Wichtigste, Nico. Es geht nämlich um Digitales.
Ja.
Und es ist eine Arbeitsgruppe, die geleitet wird von Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzenden der CDU in Baden-Württemberg. Ich kenne ihn sehr gut noch aus meiner Amtszeit. Und ja, das ist eine große Aufgabe für ihn, das zu koordinieren. Und das, was uns da jetzt, soll man sagen, geleakt wurde in der letzten Zeit.
Ja, nicht nur uns, der halben Republik wurde.
So ist es. Es gibt ja kaum eine Zeitung, die nicht hochgeheim und exklusiv diese Informationen verbreitet hätte. Gut, wir haben jetzt eine Version vom 22. März, Stand des Irrtums, wo sich diese Arbeitsgruppe doch auf einiges geeinigt hat, auf anderes nicht geeinigt hat und sich auch mit dem Datenschutz beschäftigt hat. Alles ist interessant, was man in dem Papier lesen kann. Wahrscheinlich sind die Punkte, an denen man sich nicht einigen konnte, die interessantesten. Es ist relativ viel, wie in Koalitionsverträgen nachher drinstehen wird, relativ viel heiße Luft, die da zunächst mal verbreitet wird. Solche Sprüche wie, wir wollen ein digital souveränes Deutschland, aha, dazu werden wir digitale Abhängigkeiten abbauen, indem wir Schlüsseltechnologien entwickeln, guter Vorschlag, macht mal schön. Wir werden Deutschland auf die digitale Überholspur bringen, ja. Wir schaffen eine Verwaltungsrevolution. Nico, hast du schon Angst vor der Verwaltungsrevolution? Also das sind so Sprüche oder
den das Staat. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, oder?
Ja, Verwaltungsrevolution ist also, sagen wir mal dialektisch, nur zu begreifen. Sind wir wieder bei Hegel, ein Baden-Württemberger. Wir machen heute eine Baden-Württemberg-Folge. Oder solche Sprüche wie, wir machen den Staat zum Ankerkunden für die digitale Wirtschaft. Wow.
Das ist sehr dirigistisch. Das ist nämlich genau das, was das ist das Pendant zu in Brüssel, wenn die Verwaltung sie alle zusammenschließen, revolutionär oder auch nicht, dann und Kunden eines, weiß ich was, der Deutschen Telekom werden, dann macht die ihren zweiten Versuch mit der europäischen Cloud. Und dann kommen schon alle hinterher. Ja, nicht? Das ist natürlich sehr...
Ein Staatsverständnis.
Das ist sehr, sehr beamtisch geprägt.
Letztlich die Beamten die Welt regieren. Die Staatsquote in der Wirtschaft ist hoch. Aber jetzt umgekehrt zu glauben, dass wir in so einer dirigistischen Struktur drin wären, das ist eben einfach falsch. Das stimmt nicht. Trotzdem gibt's auch in diesem Übergangspapier der Arbeitsgruppe 3 interessante Aspekte.
Wir haben ja versprochen, nicht immer nur negativ zu sein.
Überhaupt dafür nicht. Sind wir überhaupt nicht. Wir sind mal immer offen worden. Für gute Vorschläge. Wir müssen sie nur finden. Und in dem Papier gibt's ein paar interessante Ansätze. Zum Beispiel, dass in der Verwaltung digital only eingeführt werden soll. Also bestimmte Dienstleistungen rein digital angeboten werden. Hört sich zunächst mal an nach einer guten Botschaft. Da stecken nämlich auch die Effizienzgewinne für die Verwaltung drin. Wenn sie zweigleisig fahren muss und immer auch alle Dienstleistungen analog anbieten möchte und muss, dann werden natürlich viele Effizienzgewinne einfach untergehen. Trotzdem bedeutet das gleichzeitig... Da wird
Kilo Weichert auf die Barrikaden gehen.
So ist es. Das ist ein Problem.
Das Recht auf analoge Teilhabe.
So ist es.
Was Thilo Weichert unter anderem vertritt, das geht dann natürlich über die Wupper.
Und deswegen steht im selben Papier ja auch drin, das glatte Gegenteil, nämlich in einer zunehmend vernetzten Welt gewährleisten wir allen die digitale Teilhabe und stärken die Barrierefreiheit mit Digital Only wohl kaum. Ja, also da sind Widersprüche drin. Trotzdem interessant, dass man da jetzt weiter nach vorne gehen will, dass man Open Source gezielt ausbauen möchte, dass man Datendoppelerhebungsverbote, sogenannte Once-Only-Prinzip, beachten will. Auch das ist datenschutzrechtlich nicht unproblematisch. Das bedeutet nämlich immer, dass Daten sozusagen zentral irgendwo gespeichert werden und dann von verschiedenen Stellen abgerufen werden können. Da ist das Trennungsprinzip sozusagen datenschutzfreundlicher. Aber klar, Doppelhebungen sind für den Bürger auch immer lästig und ineffizient. Und schließlich kommt endlich der flächendeckende Glasfaserausbau. Allerdings gleich im nächsten Satz steht, es gilt weiterhin Markt vor Staat, was bedeutet, es wird eben nicht wirklich umgesetzt. Am spannendsten finde ich, Nico, worauf man sich nicht einigen konnte bislang. Zum Beispiel, dass Verschlüsselung auch zukünftig unbeschränkt möglich sein soll, dass der verpflichtende Einbau von Hintertüren in Software abgelehnt werden soll. Darauf konnte man sich nicht einigen. Also da sind CDU und SPD offensichtlich auseinander.
Wobei vielleicht in dem Zusammenhang, das ist jetzt nicht in dem Papier, aber in dem anderen Papier, die Einigung auf Vorratsdatenspeicherung. Da ist die SPD jetzt schon der CDU das Zugeständnis gemacht. Das ist wohl sicher, dass das auf uns zukommt. Ich glaube, der Dissens geht nur noch um die Speicherdauerfrist. Ja. Wenn man sich für Bürgerrechte stark macht und interessiert, kommt da wohl auch nochmal ein Thema.
Ja,
ein Gesetzesvorschlag dazu, den man sich sehr kritisch anschauen wird.
Ja, das ist auch der Grund, warum man sich in der Arbeitsgruppe nicht auf die Vertraulichkeit der privaten Kommunikation einigen konnte und auf die Möglichkeit, anonym im Netz unterwegs zu sein. Das hängt mit dem Ziel der Koalition zusammen, offenbar die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Und interessant dann wieder solche Dinge. CDU möchte gerne, dass zukünftig europäische Vorgaben nicht mehr mit einem sogenannten Goldplating versehen werden, dass wir also nicht versuchen, in Deutschland noch was draufzusatteln auf die europäische Regulierung. Das wird im Datenschutz immer wieder behauptet, das sei der Fall. In bestimmten Bereichen stimmt es auch. Das Bundesdatenschutzgesetz geht zum Teil tatsächlich in der Schutzwirkung über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Nicht einigen konnte man sich auf ein Verbot von Tracking für Werbezwecke. Das ist das, was jedenfalls aus Sicht vieler Netzaktivisten das Internet kaputt gemacht hat, das Tracking. Und das zu verbieten, ist aber natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Riesending. Schauen wir uns mal an, worüber man sich im Datenschutz unterhalten hat und worüber man sich verständigt hat in der Arbeitsgruppe. Auch das Nachrichten von geringer Halbwertszeit. Heute ist das alles noch super aktuell und interessant. Möglicherweise in 2 Wochen wirklich Schnee von gestern. Man hat sich darauf geeinigt, wir reformieren die Datenschutzaufsicht. Und man hatte sich auch schon ursprünglich mal in der AG 3 darauf verständigt, dass die Federführung und die Aufsicht über die Wirtschaft bei der BFDI gebündelt werden soll. Dass wir also die Zentralisierung der Aufsicht über die Privatwirtschaft beim Bund bekommen. Das ist allerdings von der SPD wieder streitig gestellt worden, nachdem es ursprünglich in der AG abgenickt worden war. Übrigens auch die aus meiner Sicht sehr zweifelhafte Idee, die Bundesbeauftragte umzubenennen in Beauftragte für Datennutzung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Das sind
ja, da steckt natürlich was ganz Wesentliches drin. Es kommt ja auf andererseits einer Stelle auch auf, dass es ein einheitliches Gesetz über die Datennutzung geben soll. Das Stichwort Datennutzung im Zusammenhang mit der Bundesbeauftragten lässt meines Erachtens darauf schließen, dass da möglicherweise nochmal aufgemacht wird, die Zuständigkeit für den AI Act.
Könnte sein.
Und die Zuständigkeit für den Digital den Data Act.
Ja.
Denn beides ist ja noch nicht durchs Parlament. Beim AI Act gibt es bei beidem Entwürfe und Vorschläge, aber bisher, das haben wir ja auch schon besprochen, da könnte ich mir vorstellen, dass das gewollt ist. Mhm. Das passt in die politische Farbenlehre, weil das war dort vorgesehen war bislang die Bundesnetzagentur, die an der Spitze grün ist und sehr, 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 sehr aufgewertet worden ist jetzt in den letzten 4 Jahren. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das doch auch, dass man da nochmal herangeht und dass da also ganz Datenschutz, ja jetzt gar nicht so im Kern Datenschutzthemen auf einmal auch in diese Behörde hereingehen und man das, da ist ja auch bei der Bundesnetzagentur eigentlich dann geplant gewesen, dass das wiederum innerhalb der Bundesnetzagentur eine mehr oder weniger unabhängige Einheit ist.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, das würde ich auch gut zu den sozusagen Fähigkeiten, Interessen und also den wissenschaftlichen Interessen und der Vergangenheit von Luisa Specht-Riefenschneider passen, wenn sie diese Themen auch bekommen würde. Nicht, es ist meines Erachtens nicht einmal auszuschließen, dass beim Digital Services Act da auch noch einmal die Zuständigkeit nachjustiert wird. Auch das ist durchaus vorstellbar. Das alles in einer Behörde, also einer dann sehr, sehr starken Digitalbehörde, die es dann ja de facto werden würde, zusammenzufassen, ist ja durchaus etwas, was manche, wenn auch vergeblich, gefordert haben in der Vergangenheit.
Ja. Passt übrigens, wenn ich das etwas ironisch bemerken darf, sehr gut in das Motto, das der frühere Landesbeauftragte Baden-Württemberg seiner Behörde gegeben hatte, hinein. Der Slogan hieß nämlich damals Daten nützen, Daten schützen. Das Nützen und nicht Nutzen ist dem baden-württembergischen Slang geschuldet. Und vor dem Hintergrund sozusagen fügt sich da manches zueinander. Man hat sich geeinigt in der AG 3 darauf, dass die Datenschutzkonferenz nun endlich mal im Bundesdatenschutzgesetz verankert werden soll, um verbindliche Standards zu erarbeiten. Man möchte insgesamt aber auch darauf, hat man sich geeinigt, die Spielräume der Datenschutzgrundverordnung nutzen und für mehr Kohärenz sorgen im Datenschutzbereich, insbesondere einheitliche Auslegung wird da genannt und Vereinfachung, wir hatten es eben schon von europäischer Ebene von dir gehört, Nico, Vereinfachung für kleine und mittlere Unternehmen und für das Ehrenamt ist angestrebt. Sehr spannend, die Thematik Zentralisierung der Aufsicht und damit diesen Posten aus dem Portfolio der Landesbeauftragten rauszunehmen, hat natürlich für unmittelbare Reaktionen der Länderbeauftragten gesorgt. In der Datenschutzkonferenz, Klammer auf, unter Ausschluss der Bundesbeauftragten, die da offensichtlich auf einem anderen Weg ist, haben sich die Länder gestern, also ganz aktuell, am gestrigen Mittwoch darauf verständigt, dass man dagegen nochmal politisch vorgehen möchte, gegen diese Zentralisierung, und hat darauf hingewiesen, dass ja eine der großen Stärken der Landesbeauftragten wäre, dass sie Beratungsleistungen vor Ort anbieten könnten, was die Bundesbeauftragte nicht kann. Das erfreut mein Herz tatsächlich, weil in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Landesbeauftragte, gerade nördlich des Mains, immer wieder darauf hingewiesen haben, dass sie gar nicht beraten könnten, weil sie nicht gut genug ausgestattet seien, oder dass sie nicht beraten wollten, weil das gar nicht ihr Ding wäre, mit Verantwortlichen irgendwas zu veranstalten. Sie sahen sich eher als Betroffenenvertreter. Jetzt kommt das Argument Beratung von Unternehmen und Startups von der DSK, Klammer auf Länder, Klammer zu. Schön, wie überzeugend das ist, muss politisch betrachtet werden. Und man weist darauf hin, dass die Datenschutzkonferenz mit der Geschäftsstelle ausgestattet werden soll und dass man gerne verbindliche Mehrheitsentscheidungen hätte.
Das ist nicht so leicht und hier mehrfach besprochen, nicht?
So ist es.
Wie das dann auch tatsächlich funktionieren soll. Ich sage dann an dieser Stelle immer DAV vor der Staatsvertrag, der das dann tatsächlich ermöglichen würde, nach dem Vorbild des Medienrechts. Bleibt abzuwarten, dass die Bundesdatenschutz, jedenfalls mir ist nicht bekannt, was Luisa Specht-Riemenschneider persönlich über die Forderungen denkt, den Bereich Wirtschaft komplett bei ihr anzusiedeln. Dass sie sich an den Diskussionen jetzt nicht beteiligt, ist wohl sehr gut nachvollziehbar, weil was wäre denn, wenn sie sagen würde, ich bin dagegen, diese Zuständigkeiten zu bekommen, und dann kriegt sie sie anschließend doch, weil es ja politisch ist, das wäre ja töricht.
Jedenfalls, Nico, halten wir mal fest, dass sie es nicht ausdrücklich abgelehnt hat, diese Kompetenz
zu bekommen. Das ist sehr verständlich, dass sie das, weil sie muss ja dann, falls es so kommt, muss sie ja damit klarkommen.
Die bei Fuß stehen,
und dann darf es ja nicht nachher heißen, das funktioniert jetzt alles nicht, weil du nicht das machst, weil du schon immer schon von Anfang an dagegen gewesen ist. Das ist wohl.
Die Länder sind
das
jedenfalls.
Ist wohl verständlich. Ob die Länder, ob die Bundesländer da mitmachen, dabei bleibe ich skeptisch.
Das hatte mich enttäuscht in den früheren Sitzungen der Datenschutzkonferenz, dass da keine einheitliche Linie bei den Ländern war. Es gab doch erheblich viele Landesbeauftragte, die gesagt haben, ach wisst ihr was, eigentlich sind wir so schlecht ausgestattet und eigentlich ist uns das Wirtschaftsthema zu groß, als dass wir dort effektiv Aufsicht machen könnten. Also manche wären wohl auch mit einer kleineren Rolle, nämlich ausschließlich Aufsicht über öffentliche Stellen, durchaus zufrieden. Andere Länder, ich denke gerade mal an die Süddeutschen, sind dann natürlich ganz anders aufgestellt und sehen das als ihre Kernaufgabe an, die, wenn sie ihnen weggenommen würde, natürlich eine Riesenlücke reißen würde.
Ja, das ist ja dann auch in der praktischen Umsetzung, wirft das ja alle möglichen Probleme auf. Ich habe schon durchaus persönlich Verständnis dafür, dass das diskutiert wird. Gibt ja schon einige gute Argumente auch dafür. Und dass es dort Reformbedarf gibt, das beschreitet ja niemand ernsthaft.
Es geht jedenfalls besser.
Ja, bloß in der praktischen Umsetzung, dann können ja schlecht die Behörden dann alle so weitermachen, wie die Landesbehörden alle so weitermachen wie bisher, aber eben, also mit einer Ausnahme, der Bayerische, also Michael Will würde wohl dann seinen Job verlieren, weil den bräuchte es nicht mehr.
Ja.
Weil die haben ja zwei und seine Behörde ist in Bayern ausschließlich für die Wirtschaft zuständig. Aber die anderen Behörden würden ja ihre Zuständigkeit behalten für den öffentlichen Bereich, wie du gerade gesagt hast. Und dann kann es ja nicht sein, dass jetzt die Leute, die bisher Wirtschaft gemacht haben in den Behörden, dass die dann alle jetzt öffentliche Verwaltung machen. Das würde ja zu einer Intensivierung der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung.
Und das können wir nicht wollen, Nico?
Das hätte sicherlich auch sein Gutes, ob das die Beamten dort, die...
Unter bürgerrechtlichen Gesichtspunkten ist das toll, wenn zukünftig die Polizei, die Nachrichtendienste und andere invasive Stellen stärker in den Fokus gerieten. Aber natürlich ist es nicht im Interesse der Landesregierung, die natürlich auch Einfluss auf den Haushalt der Landesbeauftragten haben, dort einfach das Personal stehen zu lassen. Also da würde es eine Abbaudiskussion geben, sollte die Zuständigkeit wegwandern.
Und irgendwo muss ja wieder das Personal auch herkommen, für die Bundesbeauftragte dann die Wirtschaft flächendeckend zu
Das wäre jedenfalls eine sehr große Aufgabe. Und das gleiche Niveau zu haben, würde bedeuten, dass die Bundesbeauftragte mehr als 1000 Stellen zusätzlich bekommen müsste, um das aufzufangen.
Das wiederum könnte ich mir praktisch in der praktischen Umsetzung kaum vorstellen, ohne dass wir dann wiederum das Personal aus den bisherigen Landesbehörden, was Wirtschaft gemacht hat, dann auch dort, das ist ja das Naheliegende, die werden bloß nicht alle umziehen wollen, sodass es vielleicht denkbar ist, dass man eine Bundesbeauftragte mit Außenstellen bekommt.
Was dann natürlich also auch organisatorisch wieder ein gewisser Treppenwitz wäre. Dafür gibt es nur eine Lösung, Nico, und ich glaube, damit lassen wir das Thema auch hinter uns. Wir zwei gehen wieder in die Verwaltung und unterstützen die Bundesbeauftragte dann bei ihrer Aufgabe.
ich war noch nie in der Verwaltung.
Und ja, doch, du, als Referendar warst du es mal.
Als Referendar war ich in der Kulturverwaltung. Mhm. Das muss ich drüber, das passt so schön zur Digitalisierung. 1990.
Wow.
Das war während der Wendezeit, da war ich im Referendariat. Und es passierte was Revolutionäres im Europacenter, wo damals, am Breitscheidplatz, wo damals die Kulturbehörde noch ansässig war, die Einführung des Computers.
Hey!
Ja, das war die Einführung des Computers 1990. Mhm. Ich war im Referendar, ein sehr entspannter Referendar, ich musste da noch einmal im Monat hin, einmal die Woche hin. Und jetzt erzähle ich nicht die Geschichte, dass als ich dort kam, dass es irgendwie der 2. Januar war und erstmal die ersten 2 Stunden alle zusammensaßen und den Urlaub bis Weihnachten durchplanten. das erzähle ich jetzt nicht, sondern ich möchte erzählen, Einführung des Computers. Die Stelle, die Abteilung, wo ich da war, war zuständig für, also die machte nichts anderes als Förderanträge zu prüfen, also für so freie Projekte. So, und die waren es halt gewohnt, die Förderanträge zu bearbeiten auf Papier und dann sie hochzuschicken. In der oberen Etage saß dann das Sekretariat und da wurden dann die Förderbescheide getippt. Jetzt stand der Computer auf allen Schreibtischen und das sorgte natürlich für große Sorge beim Personalrat, dass das Sekretariat dass sie diese Tippen überflüssig werden. Und so hatte man sich dann auf folgende Vorgehensweise geeinigt. Man hatte sehr modern Textbausteine erarbeitet für die Förderbescheide. Und dann gab es einen, also mehrere Zentimeter großen Papierstapel, auf dem alle Textbausteine ausgedruckt waren. Und dann kamen die Beamten dort angekreuzt. Die Textbausteine, die jetzt verwendet werden sollten. Und das dicke Papier mit den ganzen Textbausteinen, den Kreuzen, ging dann ein paar Etagen hoch und kam dann, das dauerte so eine Woche lang, kam dann von oben wieder, weil dann oben die Sekretärinnen die Textbausteine zusammengefasst haben und den Bescheid daraus gemacht haben.
Das hört sich gut an.
Also das ist, wenn man so will, das war Digitalisierung 1990.
Da sind wir doch schon wieder weiter. Drauf.
Das ist tatsächlich meine einzige Verwaltungserfahrung. Aber bitte nicht falsch verstehen. Das ist jetzt mit Humor gemeint und nicht soll jetzt in keiner Weise. Ich kenne ganz viele tolle Menschen, die in Ministerien und Verwaltungen tätig sind und weiß, wie toll da auch nicht immer, aber vielfach gearbeitet wird.
Sehr schön. Offensichtlich haben wir da in den letzten 30 Jahren auch schon eine Verwaltungsrevolution erlebt, ohne sie wirklich zu bemerken. Wir schauen auf eine interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 27. Februar 2025. Ein Fall, der in Österreich spielte und der deswegen so interessant ist, weil er sich mit der Auslegung des Artikel 15 befasst. Das ist ja der Auskunftsanspruch des Betroffenen und die Frage, was er alles an zusätzlichen Informationen noch zu bekommen hat. Der Fall, der Ausgangsfall ist denkbar aus dem Leben gegriffen, geht gar nicht lebensnahe. Der Kläger wollte gerne seinen Mobilfunkvertrag verlängern beim Mobilfunkbetreiber, hätte monatlich 10 Euro zahlen sollen für diesen Mobilfunkvertrag. Und das ging aber schief, weil der Mobilfunkbetreiber eine automatisierte Bonitätsbeurteilung des Klägers durchgeführt hat und festgestellt hat, dass der Kläger danach nicht über die ausreichende finanzielle Bonität verfüge, diese 10 Euro monatlich zu leisten auf Dauer. Und lehnt also die Verlängerung des Vertrags ab. Kläger wendet sich an die Datenschutzaufsichtsbehörde in Österreich. Die wendet sich an den Dienstleister des Mobilfunkbetreibers und fordert ihn auf, doch mal Auskunft zu geben, wie er zu dieser Bonitätsbeurteilung gekommen sei. Und jetzt wendet sich der Dienstleister gegen diese Aufforderung der Aufsichtsbehörde, indem er sagt, nö, das sind Geschäftsgeheimnisse, dazu sage ich mal gar nichts. Hintergrund für die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof ist Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe klein h der Datenschutzgrundverordnung. Danach hat man nämlich einen Anspruch als Betroffener über aussagekräftige Informationen über die in Bezug auf die Datenverarbeitung involvierte Logik, insbesondere dann, wenn es um Profiling geht. Und man hat Anspruch darauf über die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung aufgeklärt zu werden. Der Europäische Gerichtshof hat sich mit dieser Frage, ja, wie transparent müssen denn diese Dienstleister sein? Was ist denn genau jetzt die involvierte Logik dessen, was da gemacht wird bei der Bonitätsbeurteilung? Dazu hat sich der Europäische Gerichtshof verhalten und ich finde sehr interessant entschieden. Wir kennen die Thematik schon auch zum Beispiel von der Schufa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und die Thematik ist auch deswegen so spannend, weil sie uns natürlich im Bereich der künstlichen Intelligenz über den Weg laufen wird in Zukunft, wenn es darum geht, die dort involvierte Logik zu erklären. Wie genau muss man das denn jetzt machen? Was gehört denn zu den Informationen, die man geben muss? Und insbesondere kann sich der Datenverarbeiter darauf berufen, dass das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind und er deswegen keine Auskunft gibt. Der Europäische Gerichtshof macht das, was er immer macht, würde ich mal sagen. Er schaut zunächst mal auf die Erwägungsgründe 1, 10 und 11 und sagt wie immer, naja, wir wollen das ja, wollen ja die betroffenen Rechte stärken, beruft sich hier in dem Fall auf Erwägungsgrund 11 und sagt, die Datenschutzgrundverordnung hat den Zweck, die Rechte der betroffenen Personen zu stärken und präzise festzulegen. Und deswegen, daraus folgert der EuGH, dass das Auskunftsrecht es der betroffenen Person ermöglichen muss, zu überprüfen, ob die sie betreffenden Daten richtig sind und ob sie in zulässiger Weise verarbeitet werden. Damit, darauf verweist der EuGH, ist der Auskunftsanspruch sozusagen der zentrale Anspruch, der dann auch Grundlage dafür legt, die weiteren Rechte zum Beispiel nach Artikel 22 nicht einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, insbesondere auch im Profiling, ohne dass man die Möglichkeit hat, eine menschliche Kontrolle dort reinzubringen. Dafür sei der 15 die Grundlage. Was der EuGH dann ausführt, ist auf zweierlei Ebenen interessant. Zum einen ist er sehr streng, was den Umfang der Informationspflichten des Verarbeiters angeht. Er sagt nämlich zum Beispiel, dass es nicht ausreicht, den Betroffenen irgendwelche komplexen mathematischen Formeln, zum Beispiel auch eines Algorithmus, zu übermitteln. Auch die detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte der automatisierten Entscheidungsfindung würde nicht ausreichend, da beides keine ausreichend präzisen und insbesondere verständlichen Erläuterungen darstellen würden. Man muss also aus Sicht des EuGH nachvollziehbar, präzise und verständlich erklären, wie die Datenverarbeitung zustande gekommen ist. Und das bedeutet aus seiner Sicht, dass man Auskunft darüber geben muss, wie denn tatsächlich das Profiling erstellt wurde, wie man also zu den Werten kam, wie es zu Widersprüchen kommen kann. In dem vorliegenden Fall war der Widerspruch offensichtlich, dass der Kläger eine relativ gute Bonitätsbeurteilung hatte, aber angeblich vom Ergebnis her keine 10 Euro im Monat aufbringen konnte. Das müsste erklärt werden. Und es müsste auch Angaben zur Relevanz von Einzelinformationen auf den Scorewert geben. Dann müsste nachher also der Betroffene wissen, wenn ich das und das verändere, hat das folgende Auswirkungen auf den Scorewert. Das ist sehr ausführlich, sehr weitreichend und umgekehrt für den Verarbeiter schwer in den Griff zu bekommen. Die zweite Linie setzt sich mit der Frage auseinander, kann denn der Verarbeiter sich auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen berufen? Und grundsätzlich kann er das natürlich. Da sagt der EuGH endlich mal das, was er schon immer hätte sagen müssen, unter Verweis auf Erwägungsgrund 4 der Datenschutzgrundverordnung, dass es natürlich um Abwägungen geht. Und dass das Datenschutzrecht nicht alleine sozusagen als Supergrundrecht im Raum steht, sondern dass das abzuwägen ist mit gegenläufigen Werten und Interessen. Gleichzeitig betont der EuGH aber sofort wieder, dass auch die gegenläufigen Interessen nicht dazu führen dürften, dass der Betroffene überhaupt keine Informationen bekommt, gar keine Auskunft bekommt. Dazu beruft er sich auf Erwägungsgrund 63. Also es muss eine substanzielle Auskunft übrig bleiben. Und er macht etwas, der EuGH, was ich interessant finde. Bin gespannt, Nico, wie du das einschätzt. Er sagt nämlich, Naja, um zu überprüfen, ob tatsächlich Geschäftsgeheimnisse der Auskunft entgegenstehen, muss der Verantwortliche zunächst mal alle seine Informationen dem Gericht bzw. der Aufsichtsbehörde übermitteln, damit die prüfen kann, ob die Auskunft beschränkt werden kann oder nicht. Das heißt, der Verantwortliche ist in Bezug auf den Schutz seiner Geschäftsgeheimnisse nicht davor geschützt, dass die Aufsichtsbehörde oder die Gerichte von diesen Informationen Kenntnis nehmen. Was sagst du dazu?
Ja, das ist mal wieder typisch EuGH, sage ich dazu. Das ist, da ersetzt man letztlich die eine ausführungsbedürftigen Rechtsbegriffe durch die anderen.
Ja.
Ja, denn ich habe es mir gerade noch mal hier auf den Schirm gerufen. Was verlangt die Norm, um die es geht, 15H? Aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik. Da haben wir alle immer so gerätselt, was heißt, was soll das jetzt genau heißen? In welche Tiefe soll das genau gehen? Und der EuGH macht daraus dann maßgebliche Informationen in präzise, das ist transparent, verständlich, leicht zugänglicher Form, Verfahren und Grundsätze zu erklären, die konkret angewandt wurden. Das ist im Prinzip der eine Maßstab, der doch sehr im Allgemeinen bleibt, wird durch den anderen, der genauso im Allgemeinen bleibt, dann auch wieder ersetzt. Zugleich ist das natürlich ein Schlaglicht auch darauf, dass, was soll denn der Betroffene eigentlich damit anfangen mit den Informationen? Also warum ist das eigentlich überhaupt sinnvoll, das jetzt hier als Betroffenenrecht auszustatten? Weil wir ja wissen, dass nicht einmal die Aufsichtsbehörden so richtig damit klarkommen. Mhm. Die haben ja schon nach geltendem Recht schon sehr lange, das habe ich auch nochmal gerade aufgeschlagen, Paragraph 31 Bundesdatenschutzgesetz Absatz 1 Nummer 2, da ist es ja schon seit langem so, dass die Auskunfteien in der Pflicht sind, nachzuweisen, dass sie die Scorewerte nach wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren nachweisbar erbringen. Also da steckt schon ganz vieles drin, was jetzt auch in den EuGH-Urteil dann auch drin steckt, möglicherweise, das habe ich jetzt nicht nachverfolgt, weil der 31 ist ja eine deutsche Besonderheit. Das ist ja tatsächlich auch so, ja. so ein Zusatzhaken, von dem du vorhin gesprochen wirst.
Das haben die Österreicher. Die Schufa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zurück.
Das haben die Österreicher möglicherweise in der Form auch nicht. Ich weiß es jedenfalls nicht. Und wie funktioniert der 31 Absatz 1 in der Praxis? Ich habe es mir mal vor ein paar Jahren von der Behördenseite erklären lassen. Dann werden die Großen, die wir alle kennen, die von C wie Kreditreform bis S zu dem, die du gerade genannt hast, sie werden dann aufgefordert, das nachzuweisen, dass ihr Scoring so. Dann gibt es nur ganz wenige Wissenschaftler, die das überhaupt, die überhaupt in der Lage sind, dann auch ein vernünftiges Gutachten zu liefern, was dann nämlich passiert. Ja, also wie soll man das auch sonst nachweisen, dass das also alles mathematisch, statistisch mit rechten Dingen zugeht? Und dann kommt ein 200-seitiges Gutachten und was passiert in der Behörde damit? Es wird abgeheftet. Weil man dann aus der Behörde hört, also wir können das ja auch gar nicht überprüfen, was da drin steht. Und wir müssten jetzt wiederum mit erheblichem Aufwand ein Obergutachten in Auftrag geben an einer anderen Stelle. Erstens gibt es gar nicht viele dafür, die da in Frage kommen, ein solches Obergutachten zu erstellen. Also mit der Transparenz, es klingt so schön, dass alles transparent sein soll bei den Algorithmen, und das ist ja auch als Grundanliegen völlig berechtigt, weil da natürlich eine Sorge drin steckt, und das ist ja nicht nur ein Scoring-Thema, sondern geht weiter darüber hinaus, du hast es gesagt, trifft im Prinzip ganz im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber wir haben eigentlich noch nicht mal so richtig einen Griff dran, wie man das behördenseits dann auch überprüfen kann. Es gab schon vor 10 Jahren, als man noch nicht so viel über KI, aber über Big Data sprach, aber im Prinzip genau über dasselbe wie jetzt. Da gab es schon die von Maya Schönberger den Vorschlag, man bräuchte eigentlich einen ganz neuen Berufsstand, die ähnlich wie Wirtschaftsprüfer Algorithmiker sein, und deren Job es ist, sich algorithmische Anwendungen anzuschauen und zu schauen, dass die also diskriminierungsfrei und so weiter und so fort funktionieren. Da sind wir aber noch weit, 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 weit von entfernt. Und wenn das schon so schwierig ist, behördlicherseits, also in der Praxis so schwierig ist, behördlicherseits Also diese Anwendungen anzuschauen und um sicher zu sein, dass das da also keine Diskriminierung, keine unzulässige Beeinflussung und was man da alles nennen kann, gibt, kein Bias. Wie soll das denn, wie soll es funktionieren in der privaten Rechtsdurchsetzung?
Ja. Jetzt wird man sagen können, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Februar wird insofern eine Änderung bringen, als die Aufsichtsbehörde, aber auch der Betroffene selbst, dann nach einer Auskunft, die, wie sie bislang gegeben wird, sagen könnte, das verstehe ich nicht, das ist nicht verständlich, was ihr mir bringt, und deswegen weise ich zurück, nochmal erklären. Und der zweite interessante Aspekt könnte tatsächlich sein, dass konkret am Einzelfall erklärt werden muss, wie der Wert zustande kommt und dabei auch Widersprüche aufgelöst werden müssen. Hier im konkreten Fall ging es ja darum, um die Summe von 10 Euro monatlich bei einer insgesamt gesehen ganz ordentlichen Bonitätsbewertung. Solche Widersprüche müssten auch aufgeklärt werden. Also da steckt schon Potenzial drin, wie es aufgelöst werden kann, ob das überhaupt vorstellbar ist. Bei der Komplexität der Verarbeitung ist die große Frage. Und genau diese Komplexität aufzulösen ist ja nicht nur ein Riesenproblem bei den großen Datenverarbeitungen. Ich erinnere mal dran, transparent darzulegen, wie Microsoft-Verarbeitungen stattfinden. Microsoft im Microsoft Office-Universum ist extrem schwierig, auch für Aufsichtsbehörden nur teilweise nachvollziehbar. Das ist ein Riesenthema. Und das andere Thema wird sein, die Offenbarungspflicht des Verantwortlichen gegenüber Aufsichtsbehörde und Gericht. Das kann den Verarbeitern eigentlich nicht wirklich gefallen, dass sie dort letztlich sämtliche Informationen zur Verfügung stellen müssen und dann die Aufsichtsbehörden entscheiden, was davon rausgegeben werden muss im Wege der Auskunft an den Betroffenen und was geschützt bleiben darf.
Ich bezweifle, dass die Aufsichtsbehörden davon so ganz gerne Gebrauch machen. Weil was soll denn? Weil das ist das exakt dasselbe Problem. Was bekommen sie nämlich dann zu sehen? Nullen und Einsen.
Und sie haben das Zusatzproblem, wenn sie irgendwas rausgeben, was der Verarbeiter für ein Geschäftsgeheimnis hält, dann findet man sich natürlich sofort vor Gericht wieder. Ja. Und der Aufsichtsbehörde drohen Schadensersatzforderungen.
Straftaten. Kennt das Geschäftsgeheimnis.
Könnte im Extremfall sogar noch weitergehen. Und da wartet also eine erhebliche Arbeit nicht nur auf die Aufsichtsbehörden, sondern auch auf die Gerichte. Der EuGH hat also mal wieder den Artikel 15 richtig schön scharf gestellt.
Die Gerichte haben es leichter, würde ich mal behaupten, weil sie werden schon sich dann, wenn es im Zivilprozess ist, das ist wohl dann eher ein Szenario, das im Zivilprozess denkbar ist, weil im Verwaltungsprozess ja immer die Behörde sowieso schon mit dabei ist. Im Zivilprozess werden die Zivilgerichte, würde ich sagen, schon das Handwerkszeug der Zivilprozessordnung beherrschen, um zu sagen, das ist nicht ausreichend dargelegt oder es kommt gar nicht drauf an, um sich das Problem möglichst nicht ins Haus zu holen. Wir werden sehen, Stefan. Wir sind am Ende unserer heutigen Zeit und streben dann weiter in den heutigen Donnerstag hinein und hoffen, dem einen oder anderen von euch hat das was gebracht und gefallen, was wir heute erzählt haben. Falls nicht, hört nochmal die nächste Folge durch, da wird es besser. Und falls doch, hört auch auf jeden Fall die nächste Folge. Weil,
das ist die Hauptsache.
Wir freuen uns über jeden und jede von uns, die uns folgen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.